Ich bete auch noch ganz kurz. Himmlischer Vater, ich bitte dich wirklich, dass du kommst. Dass du wirklich sprichst und dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir haben so vieles in unserem Alltag, was unser Kopf, unsere Gedanken einnehmen möchte. Und wir brauchen jetzt einfach ein Wort von dir, Jesus, das von deinem Herzen kommt zu unseren Herzen. Das von deinem Herzen kommt und unser Herz einfach synchronisiert mit deinem Herzschlag. Ich bete so sehr, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du einfach ein Wort der Ermutigung hast, ein Wort, das uns aufbaut, Herr, ein Wort auch, das uns ermahnt, aber ein Wort, das uns einfach näher bringt an dein Herz. Näher bringt an dich, Jesus, und uns zeigt, dass unser Herz mit dir zusammenschlagen kann. Und so bitte ich dich und lade ich dich ein, dass du kommst und hier Raum einnimmst, wie du es jetzt schon getan hast, während dem Lobpreis, Herr, während den Vorbereitungen, Herr. So bete ich wirklich, dass du unsere Herzen einfach ganz groß aufmachst, sodass wir einfach deine Worte reinnehmen können, Herr. Danke für Bewahrung, danke für Ausrichtung und danke für Zurüstung, Herr. Amen. Schön, dass ich wieder da sein kann und da sein darf, und ich freue mich auch, dass ich so viele bekannte Gesichter wieder sehe und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Es ist ein Sonntag und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich liebe mittlerweile diese Sonntage, wo wir zusammen sind, wo man zusammen sein darf, wo wir zusammen Jesus feiern dürfen. Denn jetzt ist noch die Zeit, wo wir uns hier in diesem Land frei dafür entscheiden dürfen und frei uns treffen dürfen. Ich kenne so viele Brüder, die in der Verfolgung leben. Und ich muss ehrlich gestehen, manchmal, also jetzt versteht es nicht falsch, aber manchmal sehne ich mich nach den Gottesdiensten mit denen. Die haben so ein extra Feuer, die haben so extra Power. Die wissen ganz genau, wenn sie diese Türe rausgehen, da sind Löwen. Da sind nicht nur Kätzchen, sondern da sind reißende Löwen, die nach ihrem Leben trachten. Und die kommen hier rein in den Bewusstsein, in den Gottesdienst hinein, in dem Bewusstsein, dass wenn sie diese Türe rausgehen, sie vielleicht ihrem Herrgott doch schneller begegnen, als wir uns das vorstellen. Und manchmal ist da so eine Power drin, und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das in dieser westlichen Welt auch erleben, mal dieses Feuer im Gottesdienst. Natürlich haben wir Feuer, natürlich haben wir diese Ausrichtung, natürlich haben wir, ne, bei Großveranstaltungen, aber ich wünsche euch einmal einen Moment mit einem Bruder oder einer Schwester, die Verfolgung erlebt hat. Plötzlich merken wir, wow, 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 die sind ja voll on fire. Aber richtig voll on fire. Hey Kollege, du hättest gerade, ja, aber ist nicht wichtig, dass ich mein Leben hätte verlieren können. Denn ich gewinne es, indem ich es dem Herrn übergebe. Und das ist so schon ein krasser Einstieg in die Predigt, wenn man das macht. Aber das, der heutige Titel für die Predigt ist, entdecke dein Potenzial. Und jetzt wisst ihr, warum ich mit diesem Wort einsteige. Es gab einen Pastor, einen befreundeten Pastor, der war in China in einer Untergrundgemeinde und hat dort gepredigt, und die haben ihm stundenlang zugehört. Und dann haben sie gesagt, Herr, wir bitten dich, dass du für uns betest, dass wir genauso werden wie ihr. Der befreundete Pastor kam aus Amerika, dass wir genauso werden wie ihr. Und der so, stopp, das bete ich nicht. Das bete ich um Gottes Willen, das werde ich nicht beten, sondern hey, das, was ich bei euch erlebe hier, diesen starken Glauben, da können sich die Leute auf der anderen Seite vom See eine riesenfette Scheibe abschneiden. Und jetzt will ich euch einfach mitnehmen in die Geschichte, wo Jesus sagt, in Anführungsstriche, entdecke dein Potenzial. Wisst ihr, dass Jesus dich ja völlig ausgestattet hat mit allem geistlichen Segen, den du brauchst? Wer glaubt daran? Hand hoch. Amen. Wer glaubt, dass er das volle geistliche Reichtum schon angenommen hat? Hand hoch. Okay, zwei, drei werden immer weniger. Okay, vier vielleicht. Okay, Klaus, wirklich? Nein, Quatsch. Und das ist schön, wenn Leute sagen, hey, wir haben den vollen geistlichen Segen schon ausgeschöpft, und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht. Ich habe vielleicht 20% davon, wenn es hochkommt. Und ich will einfach, dass wir alle hineingehen und sagen, Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir, wir wollen nicht nur eine Kopie sein, sondern wir wollen das Original sein, in dem du in uns lebst. Und in dem du in uns lebst, Jesus, wollen wir verändert werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Angesicht zu Angesicht, spricht das Wort. Und ich muss euch erzählen, es ist interessant, wenn man als Christ unterwegs ist und Anfechtung erlebt, dann muss ich ehrlich sagen, früher als Kind oder als Jugendlicher war ich völlig verzweifelt, warum diese Anfechtung wieder in mein Leben gekommen ist oder warum das und das jenes passiert ist. Mittlerweile denke ich mir, wenn das nicht da ist, dann stimmt irgendwas mit meinem Glaubensleben nicht. Wenn Anfechtung da ist, dann bist du auf dem richtigen Weg, nicht auf dem Holzweg, sondern bist du auf dem richtigen Weg. Und Jakobus sagt, ich erfreue mich daran, wenn Anfechtung in meinem Leben kommt. Denn wenn ich ausharre, dann Doppelpunkt und da kommt vieles. Steht auch in der Apostelgeschichte und steht auch im Römerbrief drin, dass Ausharren, ich sag mal jetzt mal ganz verkürzt, Glauben hervorbringt. Und das ist es doch, wenn ich in schwierigen Situationen drin bleibe und mit Gott zusammen bin, wird Glauben daraus kommen, wenn ich an ihm festhalte. Wir kennen die Geschichte von Josef. Jeder kennt die Geschichte von Josef. Josef, der Sohn Jakobs, wurde von seinen Brüdern verraten und wurde verkauft und wurde in die Sklaverei verkauft. Und dort hat er so treu gearbeitet. Treu hat er sein Potenzial entwickeln wollen in dem Raum, in dem ihm Gott quasi gegeben hatte noch, unter Sklaverei. Und auch da ist Anfechtung passiert. Wir kennen die Geschichte, die wunderbare Frau Potiphars wollte unbedingt mit Josef etwas anstellen und der hatte darauf keine Lust, weil er Ehrfurcht hatte vor Gott und ist geflohen und musste aufgrund dessen, dass er richtig gehandelt hat, ins Gefängnis gehen. Und da war er nicht nur 2 Stunden, da war er einige Jahre. Aber wirklich einige Jahre. Und er hielt trotzdem noch treu an dem Wort, das Gott ihm gesagt hat, du wirst ein großer Stern und die anderen 11, deine Brüder und dein Vater und deine Mutter, werden sich vor dir verbeugen quasi. Er hielt daran fest. Es war der Traum, dem ihm Gott eingegeben hat. Welchen Traum hast du als Jugendlicher, als Kind bekommen, den du heute nicht mehr träumst, weil die Realität dich eingenommen hat? Ich wollte Pilot werden. Ich wollte schon immer Pilot werden, meine Mutter hat es mir verboten und ich muss ehrlich sagen, weil ich immer davon gesprochen habe, Pilot werden zu wollen, ist mein Cousin Pilot geworden. Kein Scherz, das sagt er immer, nur weil du so vernarrt warst, Pilot zu werden, bin ich es geworden. Ich durfte es nicht werden, ich bin nur Ingenieur geworden. Ich kann solche Dinger mitentwickeln, aber ich darf sie leider noch nicht fliegen. Eine Drohne, Tim, wo bist du? Ich bin mit dir mal Drohne geflogen. Aber ich liebe es, immer noch in Helikopter und Flugzeuge drin zu sein. Das ist wirklich mein Naturell. Jetzt bin ich halt geistlicher Flieger geworden. So wie ihr. Was ist euer Traum? Was ist der Traum, jetzt geistig gesehen, wo Gott dich hingestellt hat? Ich gebe dir wirklich einen Moment zu überlegen, welchen Traum hast du in deiner Kindheit geträumt, den du machen wolltest? Und hier geht es nicht um der Coolste und der Reichste und der Schönste und der Tollste zu sein, sondern wirklich, welches Potenzial hat Gott in dich hineingelegt und gesagt, du bist meine wertvolle Blume, genau dort will ich dich haben. Und ich bin der Überzeugung, dass viele von uns diesen Traum nicht ausgelebt haben, aber der Traum lebt immer noch in dir. Diesen Wunsch zu haben, in die Ferne zu gehen, ferne Länder für Jesus zu begeistern. Ferne Länder können sein Göppingen, können sein Stuttgart, können Kirchheim sein, kann dein Nachbarhaus sein. Manchmal ist da so eine Riesenkluft zwischen dir und deinem Nachbar. Brauchst du einen Flieger, um darüber zu fliegen. Wo ist der Platz, an dem du dein Potenzial voll ausschöpfen kannst? Wer weiß es? Ha, Klaus, du kennst mich. Da, wo ich bin, da, wo du bist, da ist der Ort, wo du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und wenn es nicht der Ort ist, wo Gott dich hingestellt hat, dann wird er dir schon zeigen, hey, come on, move on, lauf einen Schritt weiter, ich will dich weitertreiben. Aber das kriege ich nur mit, wenn ich verbunden bin mit Jesus. Wenn ich verbunden bin mit ihm, dann höre ich, ich soll weitergehen. Und es werden sich Türen öffnen, wo du hineinlaufen kannst. Aber die wichtigste Prämisse ist, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und das ist das, was ich mittlerweile bemerke. Ich glaube, der Wolfi hat es vorhin gesagt. Er hat den Eindruck, dass Menschen hier sind momentan, die so kurz vorm Ende sind und einfach aufgeben wollen. Den gleichen Eindruck hatte ich heute Morgen auch, als ich hier reingekommen bin. Dass es Menschen gibt, die kurz vor der Ziellinie stehen, aber mittlerweile fast keine Kraft mehr haben, geistig gesehen. Und ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, dass du bis zum Ende den Lauf mit voller Kraft läufst. Ob du rennst oder noch Schritte machst, das ist egal. Hauptsache, du läufst. Du läufst deinem Jesus entgegen. Und das ist so wunderbar zu sehen, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist, dass er deine Familie kennt, deine Kinder kennt, deine Eltern kennt, deine Geschwister kennt, deine Freunde kennt, deine Mitarbeiter kennt, deine Kollegen kennt. Er kennt sogar den Autofahrer vor dir, der so lahm fährt, dass du denkst, dein Oldtimer ist ein Rallye-Auto. Er kennt jeden und er liebt jeden. Und das ist das Interessante, wenn wir uns Christen nennen, dann weiß die Welt ganz oft, ganz genau, wie sich Christen zu verhalten haben. Ich finde es immer ganz interessant, wenn dann Nichtgläubige zu mir herkommen und ganz genau wissen, was ein Gläubiger, ein Christ doch zu tun hat. Hey, du als Christ solltest Doppelpunkt. Und ich sage, hey, voll cool, du weißt ja mehr als ich. Komm, erzähl, was muss ich denn noch machen? Und das ist so ein guter Einstieg, weil dann frage ich immer, ja, bist du denn auch Christ, wenn du schon so viel darüber weißt? Ja, nee, bin ich nicht. Ich sage, aber woher weißt du denn, wie wir uns denn verhalten sollen? Ja, und dann kommt die Diskussion. Deswegen, dein Nachbar weiß ganz genau, wie du dich zu verhalten hast, wenn du Christ bist. Du hättest, vor allem dein schwäbischer Nachbar, musst akkurat deine Hecke schneiden, aber genau in dem Datum, wehe, einen Tag vorher oder einen Tag danach. Und wehe, das liegt noch länger da. Ich liebe es, dass ich noch einen wunderbaren Vater habe, der Gartenarbeit liebt und ich genauso mit ihm, mein Nachbar, der liebt das ganz akkurat. Ich segne ihn. Und genauso ist das Thema, wenn wir uns betrachten. Wir wissen ganz genau, wie der Bruder oder die Schwester doch zu tun und zu handeln hat. Vor allem, wenn wir in Gemeinden sind, wissen wir ganz genau, was die Ältesten und was die Leiter doch zu tun haben sollen. Und die Leiter und die Ältesten wissen ganz genau, wie sich eine Gemeinde zu fügen hat. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ich rede ja auch nicht über euch, ne? Ich rede über manche Gemeinden, die ich auch besuche. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Als Petrus ihn fragt, Herr, und was ist mit dem? Was ist mit Johannes? Und ich meine, das war Petrus, der Jesus fragt und der so, hey, dich geht es nichts an, was ich mit Johannes mache. Und das sage ich zu dir, dich geht es nichts an, was dein Herr mit dem oder diejenige macht. Was deine Aufgabe ist, ist ein Werkzeug zu sein, dass dein Nachbar, deine Nachbarin, die dir jetzt gegenüber sitzt oder nebendran sitzt, in das Potenzial hineinkommt, was Gott für die Person vorhat. Jetzt schau mal nach rechts und schau mal nach links. Ihr habt euch jetzt nicht gesehen, ne? Aber jetzt schaut euch mal gegenseitig an. Gott möchte, dass du ein Werkzeug bist, dass genau die Person neben dir in ihr Potenzial hineinkommt. Warum? Weil wir Geschwister sind. Weil wir Brüder und Schwestern sind, die gemeinsam unterwegs sind. Und wisst ihr, das ist das Schöne, dass wir zusammen unterwegs sind. Denn wenn jemand nur alleine unterwegs wäre, wenn er fallen würde, wer wäre da, um ihm aufzuhelfen? Und wir sind als Gemeinde zusammengestellt worden. Für die Schwächsten in allererster Linie. und danach für die, die ein bisschen kräftiger sind. Aber das rotiert ja, das ist ja das Schöne dran. So, das war jetzt mal der Einstieg in die Predigt. Schlag mal mit mir auf Matthäus 13. Das Gleichnis des Reiches der Himmel. Matthäus Kapitel 13. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnisse und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu sehen. Als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es kaum Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältiges und etliches dreißigfältiges. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sagt Jesus zu einem Volk, das eigentlich aus der Naturwissenschaft kommt, beziehungsweise aus der Agrarwissenschaft. Also die bauen einfach alles an, was sie haben, und das nutzen sie für sich. Und da sagt er das einfach. Es gibt einen Sämann, der nimmt ein bisschen Samen und streut es einfach. Manches fällt auf die Straße, wo die Vögel kommen und es gleich aufnehmen. Und ihr habt schon so viele Predigten über diese Predigtstelle gehört, und ich werde das nicht wiederholen, was meine Brüder alles erzählt haben zu dem Thema. Aber eins will ich herauspicken, und zwar den letzten Vers, den wir hier gelesen haben. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und genau das ist das Elementare. Jesus sagt: Hör ganz genau zu, was ich dir sage. Ich habe einen Wunsch für dich, füge ich jetzt hinzu. Ich will, dass du derjenige bist, der hundertfältig, der sechzigfältig oder der dreißigfältig Frucht hervorbringt. Weil ich möchte, dass der Samen, den ich in dich hineingelegt habe, Frucht bringt. Damit du Menschen begeistern kannst von Jesus. Nicht von dir selber, und es geht hier nicht um Erfolg, und es geht auch nicht um eine Erfolgsstory, sondern es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Denn sein Tod, und das spricht an einer anderen Stelle, wenn der Same stirbt, so kann Neues aufgehen. Denn durch seinen Tod haben wir überhaupt den Zugang zu Gott dem Vater bekommen, wo wir allen geistlichen Reichtum abholen dürfen. Und genauso wie die Volksmenge zugehört hat, haben auch seine Jünger zugehört. Aber sie waren noch nicht geistig so weit, dass sie es begreifen konnte. Deswegen sagt Jesus in den folgenden Versen: Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jene aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Wow, das erklärt's voll, ne? Haha. Darum rede ich noch in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen oder doch nicht sehen und hören oder doch nicht hören und nicht sehen und nicht hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welches lautet, jetzt hört zu: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Mit den Ohren hören sie schwer, und ihren Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ganz krasse Worte. Würde man nicht denken, dass Jesus das zitiert hat. Aber hier steht es drin. Aber glückselig sind eure Augen, die sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und darum komme ich jetzt wieder mit dem Vers vorher. Wer Ohren hat, der höre. Und ich bete wirklich, dass Gott uns die Ohren aufmacht, um zu hören, was er uns zu sagen hat. Nicht jetzt in diesem Moment, sondern grundsätzlich. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Indianer, da war ich glaube ich noch jugendlich. Er lief durch New York und hörte irgendwann mal einen Vogel zwitschern. Und er fragte sein Gegenüber und sagte, Mensch, hörst du auch diesen Vogel? Sagte, welchen Vogel? Ich höre nur Autos. Und in dieser Geschichte ging es weiter, man hört nur das, was man hören möchte oder das, was man kennt. Und deswegen, wenn wir in dem ganzen Alltag so beschäftigt sind mit Negativität, dann färbt sich das auf dich ab. Außer du lässt dich die ganze Zeit füllen und sagen, ich habe die Quelle des Lebens. Ich habe Jesus und Jesus spricht Gutes. Und Jesus spricht Gutes über dir und er spricht Gutes über jene. Und das ist genau das, wo ich sage, wir sind genau am richtigen Ort. Genau am richtigen Ort, wo du Veränderung schaffen kannst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ich habe einen Arbeitskollegen von mir, der, ich habe ihm neulich mal gesagt, wie sehr ihn Gott liebt, weil er hat ihm zwei Christen in sein Team gestellt, die gemeinsam mit ihm unterwegs sein wollen, die für ihn beten, sagte, wow, also dieser Jesus muss mich ja wirklich lieben. Sage ich, ja, das tut er. Sagte, das finde ich gut, denn ich mache Heilungen. Und ich so, was für Form von Heilungen machst du denn? Hat er mir irgendein okkultes Zeug erzählt, der Arme. Und er so, ja, manchmal bete ich auch zu Jesus und dann klappt es. Ich so, ah, siehst du, sogar bei dir klappt das, ne? Aber der ist so voll mit irgendwelchen Mediensachen und so weiter, der ist noch gar nicht mal so bereit, Jesus wirklich als so die einzige Quelle anzusehen. Und da war ich innerlich so traurig, wo ich gesagt habe, Mensch, Jesus, guck mal, sogar die Welt erkennt, dass in dir Heilung ist, in dir Kraft ist, in dir Segen ist. Warum erkennt das dein Volk nicht? Warum erkennt das dein Volk nicht? Es geht nicht nur um diese Heilung, die man gemacht hat, sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir das volle Potenzial in Christus Jesus haben. Und das ist genau das, was wichtig ist. Wir müssen erkennen, dass Jesus der Vorreiter ist und dass in ihm alles möglich ist. Es steht in seinem Wort drin, alles ist möglich dem, der da glaubt. Markus 9, Vers 23. Und das ist genau das, was ich euch heute mitbringen möchte. Ihr habt das Potenzial, Dinge zu verändern, indem ihr anfangt, nicht nur darüber nachzudenken, sondern es einfach mal tut. Wir sind eine Generation geworden, die viel zu viel nachdenkt, viel zu viel nachliest, viel zu viel quatscht und wenig tut. Und ich will euch ermutigen, mehr zu tun, als nur darüber nachzusinnen. Weil darum geht es. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht nicht um eine neue Veranstaltung. Es geht nicht um neuen Outreach. Es geht darum, dass du dein Leben veränderst, dass du dein Potenzial erkennst und dass du Positives über dir aussprichst. Dass du sagst, Herr, ich möchte nicht sein der Samen, der unter die Dornen gefallen ist, der anfängt zu wachsen und der anfängt Frucht zu bringen und dann verdorrt. Ich will es nicht. Herr, ich will derjenige sein, der hundertfach Frucht bringt. Auch wenn ich nur 60 oder 30 Frucht bringe, bin ich zufrieden. Weil ich Veränderung schaffen kann, Herr. Ich will aufhören, nur darüber nachzudenken, dass derjenige gesalbt ist. Du bist gesalbt. Du bist gesalbt. Du kannst Veränderung bringen. Jetzt leg mal deine Hand auf deine Schulter. Und jetzt sagst du, im Namen Jesus Christus, an den ich glaube, der mein Herr und mein Gott ist, bin ich gesegnet mit allem geistlichen Reichtum. der im Himmel ist und verfügbar ist für mich. Ich bin gesalbt. Amen. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, irgendwann nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, möchte ich, dass du das mitnimmst. Du bist gesalbt und du bist gesegnet und du kannst Veränderung bringen. Dieser Kollege von mir, der angefangen hat, mit diesen Heilungen zu sprechen, er spricht ganz offen darüber. Er spricht wirklich in fast jedem Team-Meeting, das wir haben, ganz offensichtlich über diese okkulten Sachen. Und wenn ich dann anfange, mit meinen christlichen Themen zu kommen, dann sagen die, ja, oh, schon wieder irgendwie sowas. Und das ist das Interessante, wie die Welt mittlerweile so einen Hass hat auf das Wahre. Früher war es ganz normal, dass in Krankenhäusern Nonnen gearbeitet haben. Dass sie gebetet haben, dass überall ein Kreuz war, dass eine Gideon-Bibel da war. Überall in den Schulen war früher ein Kreuz drin. In Gebäuden von der Regierung war immer ein Kreuz drin. Das siehst du heutzutage nicht mehr. Und plötzlich wollen sie diesen Jesus aus der Gesellschaft herausnehmen. Aber wisst ihr was? Jesus lebt in uns. Und dort, wo wir sind, da ist Jesus. Und ich hoffe, dass dein Gegenüber das auch merkt, dass Jesus in dir lebt. Weil wenn nicht, dann ist irgendwas schief. Weil ich glaube daran, dass Jesus, wenn er in uns ist, auch Veränderung bringt. Glaubt ihr das auch? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt in 1. Mose 35 ist das, mal die folgenden Verse anschauen. Genau, ab Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf und ziehe hinauf nach Beth-El und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Das reicht schon bis dahin. Hier spricht Gott zu Jakob, der Vorreiter war von Israel, der quasi der Erste war, zu dem Gott gesagt hat: Du bist Israel, du wirst ein großes Volk. Abraham hatte das versprochen, Isaak und dann Jakob. Und hier spricht Gott ganz persönlich zu Jakob und sagt: Hey, mach dich auf nach Beth-El und bau mir ein Altar, damit ich dir dort begegnen kann. Und Jakob dreht sich um zu seiner Familie und sagt etwas Elementares. Liebe Familie, schmeißt alle Götzenbilder weg, die ihr von der alten Welt noch habt. Schmeißt alles weg, schmeißt eure Klamotten weg, schmeißt alles weg und reinigt euch und wechselt eure Klamotten. Und genau das ist das, was ich euch heute zuspreche. Schmeißt alle alten Klamotten weg, die nichts mit einem geistlichen Leben zu tun haben. Reinigt euch, wechselt eure Klamotten und schmeißt eure Götzenbilder weg. Denn manche von uns haben immer noch gewisse Dinge, mit denen sie zu kämpfen haben oder die sie anschauen, also kleine Götzen. Und deswegen bitte ich euch wirklich, wenn ihr nach Hause kommt, euch hinzusetzen und zu überlegen, welche Themen sind es, die mich wirklich von der vollen Aufmerksamkeit dir, Jesus, wegbringen. Es kann die gute Arbeit sein, es kann noch so ein guter Dienst sein, es können so viele Dinge sein, die dich von dem vollen Potenzial von Jesus wegbringen können. Und ich meine, ich kenne das sehr gut und wer mich kennt, der weiß, dass ich einen ziemlich vollen Kalender habe und extrem viel zu tun habe und ich bin so dankbar, dass Gott mich immer erinnert und sagt: Mensch Jakob, lass jenes sein, lass das sein. Und wenn ich dann wieder in meinem Flow bin, dann habe ich hier Termine, da Termine und die nächsten Termine sind die nächsten 2 Jahre ausgebucht und ich bete so sehr, dass ich mich immer mehr fokussiere auf das, was wichtig ist. Ich möchte diese Geschäftigkeit nicht in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Frieden haben, diese Ruhe und die Gelassenheit haben, die Jesus hatte. Weil dann begegne ich Menschen. Und die letzten 10 Tage war ich mit meinen Geschwistern im Urlaub, das will ich euch auch noch ganz kurz erzählen. Ich bin immer so gespannt auf meinen Urlaub, wenn meine Geschwister für mich buchen, weil dann merkt man, okay, Jakob braucht Urlaub, man muss mich rausnehmen aus dem Alltag, man muss mir so ein bisschen Ruhe geben. Und ich freue mich dann immer, wenn die so wirklich alles übernehmen an Buchen und tralala. Und ich durfte fahren diesmal so. Die ganze Zeit über durfte ich das Auto fahren, was wir hatten. Fand ich voll toll. Das ist so richtig geehrt worden. Und ihr wisst ganz genau immer, wenn ich eine Geschichte aus dem Urlaub erzähle, so ganz gechillt ist es bei Jakob leider nicht, aber ich breche das im Namen Jesus. Beim letzten Mal, als ich geflogen bin, durfte eine Dame ihrem Herrgott begegnen. Sie ist ja dann wirklich gestorben, ne? Und dieses Mal sind wir im Auto gewesen und wir waren am Fahren und ich bieg links ab und es war Stau vor mir und die Straße nach links war frei und es kam kein Gegenverkehr. Und ich bieg nach links ab und ich war schon 80% in der Kurve und dann höre ich nur noch ein Motorrad fahren. Und ich so, wow, der hat jetzt wirklich unser Auto erwischt. Jetzt muss ich euch wirklich sagen, ich war schon in der Kurve, ich war am Ende der Kurve und ich höre nur noch ein Knallen und dann mein Bruder aufschreien, weil das ist genau bei ihm reingefahren, das Motorrad. Und dann sitze ich da im Auto und denke mir so, muss das jetzt wirklich nochmal sein, Herr? Jedes Mal diese Anfechtung und das war der 2. Tag von meinem Urlaub. Ich war so erfreut am 1. Tag und am 2. Tag sowas. Und ich stehe da und ich will es nicht lange machen, aber der Junge hat angefangen zu zittern und ich so, ey Bro, das Einzige, was wir beide können, ist beten für ihn. Ne? Wir können kein Spanisch richtig, ich habe nur noch Ambulanze und Policia sagen können und habe noch ein paar Sachen gesagt den Leuten, die drumherum standen. Aber ich so, Manuel, das Einzige, was wir machen können, ist für ihn beten. Und dann standen wir da und haben angefangen für ihn zu beten. So ganz kurz, wie du halt noch unter Schock bist. Und ich liebe das, wie Gott mich ausgestattet hat, weil in solchen Situationen, wenn es stressig wird, fange ich an, rational zu denken, nicht emotional. Ich habe dann noch den Verkehr geleitet, habe dann noch gesagt, die sollen fahren, bis mein Bruder irgendwann mal gerufen hat, hey, du bist kein Polizist, du hattest gerade den Unfall. Und ich so, ja, aber du kennst mich doch, ne? Was ich sagen will ist, auch da hat der Feind wieder versucht, Frieden zu rauben. Frieden zu nehmen. Und das ist seine größte Kunst, die er machen kann. Und zwar dich von dem Fokus wegzubringen, dass du in Ruhe und in Gelassenheit deinem Herrn begegnen kannst. Wir hatten uns vorgenommen, den Timotheusbrief zu lesen und Philemon zu lesen. Ich habe mich abends um diese ganzen Versicherungssachen kümmern müssen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Herr, warum passieren solche Dinge? Ich weiß, ich fokussiere mich auf dich, ich will einfach Ruhe, ich will einfach Gelassenheit haben, aber ich will wissen, wer du bist. Aber eins habe ich diesmal lernen dürfen. Sogar im größten Chaos ist nicht umsonst er das Auge des Sturms. Denn dort, wo ich mit ihm bin, bin ich völlig in Ruhe. Da kann es um mich wirbeln, da kann es um mich wirklich toben. Aber wenn ich gemeinsam mit ihm unterwegs bin, da ist Ruhe. Da ist Frieden. Und bitte betet noch für den Motorradfahrer. Das war der 2. Unfall innerhalb von 10 Tagen, den er hatte. Scheint, dass er so richtig schnell fahren möchte. Er liegt immer noch in der Intensivstation. Wasser hat sich in seine Lunge gefüllt. Der war erst 18 Jahre alt. Betet bitte wirklich weiterhin für ihn. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir immer nur den Namen Jesus dann ausgerufen haben, weil das ist auf Spanisch ein gängiger Name, Jesus. Und dann haben sie auch gemerkt, hey, die beten, die zwei Männer. Und das war echt schön zu sehen, wie Gott trotz diesem ganzen Trubel die Menschen, die drumherum waren, manche noch geholfen haben. Aber alles in allem muss ich sagen, ich bin Gott so dankbar, dass meiner Familie nichts passiert ist, dass der Junge, sage ich, noch am Leben ist und dass wir wirklich noch für ihn einstehen können im Gebet und für ihn beten dürfen. Und auch so können wir wirklich Veränderung schaffen, indem wir wirklich einige Dinge voranbringen können. Lasst uns mal gemeinsam noch 2 Verse lesen, bevor ich dann zum Ende komme. Und zwar, schlag mal bitte Psalm 10 auf. Ich habe hier mal eine spannende Übersetzung. Ich lese das, glaube ich, mal aus dieser spannenden Übersetzung. Warum, Herr, bist du so weit weg? Warum verbirgst du dich, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Gottlose Menschen schrecken vor nichts zurück. Auf den Schwachen und Hilflosen machen sie Jagd und bringen ihn mit ihren hinterlistigen Plänen zur Strecke. Diese Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgierigen Wünsche. Doch für Gott haben sie nichts übrig. Mit wüsten Sprüchen ziehen sie über ihn her. Hochnäsig behaupten sie, Gott kümmert sich um nichts, was ihr tut. Ja, sie meinen, es gibt überhaupt keinen Gott, noch geht ihnen alles nach ihrem Wunsch. Dass du Gericht halten wirst, lässt sie kalt. Sie verhöhnen alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Uns haut nichts um, bilden sie sich ein. Kein Unglück hat je uns getroffen. Und daran wird sich auch nichts ändern, sprechen sie. Sobald sie den Mund aufmachen, fluchen, lügen oder pressen sie. Wie viel Unheil und Verderben richten sie an? In der Nähe der Dörfer liegen sie in Hinterhalt und lauern ihren hilflosen Opfern auf. Im Versteck bringen sie die Unschuldigen um. Wie Löwen im Dickicht liegen sie auf der Lauer, um wehrlose Menschen zu überfallen und fortzuschleifen. Sie stürzen sich auf ihre Opfer und schlagen sie brutal zusammen. Was wir tun, interessiert Gott gar nicht, sprechen sie. Er ist blind für das, was geschieht und hat dazu noch ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe es bewusst mal aus dieser Übersetzung gelesen, die nicht in einer christlichen Umgebung geschrieben worden ist. Wenn ich das höre, dann denke ich an viele Menschen, mit denen ich spreche. Viele Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs bin, die Gott nicht kennen. Und wisst ihr, der letzte Vers, steh auf, o Herr, erhebe dich, o Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Eines der wunderbarsten Dinge ist, wenn du Menschen davon überzeugen kannst, dass Jesus doch lebt. Und das machst du wirklich in einigen wenigen Schritten, wenn du echt bist. Wenn du vor dem Menschen gegenüber echt bist und authentisch bist und ihm von deinen Erfahrungen erzählst, wird er plötzlich doch angetan. Weil es geht nicht um Theorie und es geht nicht um ein Buch, sondern es geht um deine Erfahrungen, die du mit Jesus gemacht hast. Und auch über diesen Unfall, über den ich erzählt habe, habe ich jemanden erzählt und durfte Jesus Zeugnis geben. Wo ich gesagt habe, hey, trotz allem denen merke ich, dass Jesus da ist. Und der so, wie kannst du noch so sprechen, dass Gott da ist, wenn du einen Unfall hattest? Ich so, ich bin am Leben, aber auch wenn ich das nicht wäre, ich weiß, dass Jesus mit dabei war. Ich bete wirklich für diesen Jungen und der so, wie kannst du das machen? Er war doch derjenige, der schuld war. Du sitzt jetzt auf einem riesen Schuldenberg. Ich so, hey, das ist alles Finanzielle. Aber das Einzige, was ich möchte, ist, dass Menschen wirklich Jesus kennenlernen. Und deswegen möchte ich, dass wenn du heute rausgehst, dir die drei wichtigen Punkte mitnimmst. Jesus möchte, dass du in dein Potenzial kommst. Und das bekommst du in der Nähe mit ihm, im Austausch mit ihm. Du bekommst das in Demut, wenn du dich wirklich vor ihm demütigst und sagst, Herr, ich möchte hören, was du für mich vorbereitet hast. Und das Dritte ist, indem du ganz viel Zeit mit ihm verbringst. Und ich habe das im Urlaub gesehen, wie verliebte Menschen da so viel Zeit miteinander verbringen wollen. Und es ist so schön zu sehen. Und ich habe zum Herrn gesagt, ich so, Herr, genau diese Liebe möchte ich wieder spüren, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich will diese Liebe spüren, die ich hatte ganz am Anfang, wo ich so verliebt war in dich. Und ich glaube, dass hier einige auch unter euch, unter uns sind, die genau das wiederhaben wollen. Diese verliebte, schöne Zeit, die alten Wegen zu verlassen und zu sagen, ich weiß doch, wie Jesus ist. Nein, dich nochmal neu auf ihn einzulassen. Schau ihm in die Augen und blick und sag, Jesus, ich möchte dich wieder neu kennenlernen. Ich möchte dich neu kennenlernen. Ich möchte mich in deine Augen, ich möchte mich in dein Wesen, ich möchte mich in dich verlieben, Jesus. Er liebt uns. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir diese Zweisamkeit wirklich immer mehr vollziehen, werden wir verändert. Und deswegen möchte ich wirklich mit den Worten schließen. Du bist mein geliebtes Kind. an dir habe ich Wohlgefallen. Amen.